Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS3 Fokus.
Der Fokus am Montagabend mit dem Dominik Diller am Mikrofon. Zwei unterschiedliche Brandherde beschäftigen uns alle seit Wochen. Auf der einen Seite natürlich die Katastrophe in Japan und schon ein bisschen länger die Revolution im arabischen Raum mit Libyen im Fadenkreuz und mit verschiedenen arabischen Staaten auf der Suche nach Freiheit und Demokratie. Mein Gast heute Abend im Fokus untersucht politische Veränderungsprozesse im arabischen Raum. Die Schweizer Politologin Isabel Werrenfels, Mitarbeiterin von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das ist ein Think Tank, der auch Regierungen beratet. Isabel Werrenfels, was haben Sie der deutschen Regierung für Ratschläge gegeben im Hinblick auf die Luftschläge gegen Libyen?
Also sicher nicht, dass Sie dagegen stimmen. Aber ich verstehe, dass man zögern kann. Und ich hätte es auch verstanden, wenn jetzt Deutschland die Position eingenommen hätte, die zum Beispiel Portugal eingenommen hat, dass man gesagt hat, man stimmt dafür, aber man macht nicht mit.
Wir haben hier auf dieser drei letzten Woche den Herbert Grönemeyer zu Gast gehabt. Und hört, wenn Sie einverstanden sind, schnell, was er zu dem deutschen Abseitsstehen in Libyen meint.
Also ich denke, so absurd es ist, dass Sie in Afghanistan sind, so absurd ist es genauso jetzt, dass Sie sich bei dem Libyen-Konflikt nicht mit einschalten. Das ist, versteht man nicht. Also auch diese Haltung, wie Herr Westerwelle vom Mikrofon stand und versuchte, das war also Realsatire, war ganz tragisch, man versteht es nicht. Und alle reagieren schnell. Es ist wirklich ein Moment, wo man mit der arabischen Welt zusammen was erreichen kann und auch geschichtlich erreichen kann. Und plötzlich ziehen sich die Deutschen daraus zurück. Das ist eher feige.
Also ganz so würde ich es nicht sehen. Ich finde tatsächlich, dass man das Ganze als relativ problematisch anschauen kann. Vor allem die Dimension, die es jetzt annimmt. Nämlich, dass man letztlich Schutz gibt. Wie so quasi den Luftraum freihaltet für eine Bürgerkriegspartei und für die eben auch noch bombardiert. Und zwar jetzt auch Panzer und nicht mehr einfach nur Abwehrstellungen. Und das Problem an dem ganzen Einsatz ist, dass man ja nicht klar sagen wagt oder sagt, weil das auch vom Mandat nicht deckt ist, also von der Resolution, dass man eigentlich den Gaddafi wollte loswerden, dass man Regime-Change will in Libyen. Und dann hat das Ganze so etwas vermurkst. Und das ist ein bisschen problematisch.
Was man trotzdem als Laie immer wieder ein bisschen das Gefühl hat, was der Westen macht, es ist nicht recht. Und da spielt auch ein bisschen wie die Arabische Liga eine Rolle, die zuerst ja eben vehement der Flugverbotszone gefordert hat, dann aber plötzlich die Angriffe auf Libyen wieder kritisiert. Wie muss man das sehen? Jetzt gerade eben die Arabische Liga, das Gremium von Diktatoren, die selbstständig Angst vor einer Revolution im eigenen Land hat?
Also ich meine, die sind zuerst einmal dafür gewesen, weil sie natürlich gerade Angst haben vor Revolutionen im eigenen Land. Sie wollten auf die richtige Seite stellen, die von den Rebellen, um auch ihre eigene Bevölkerung ein bisschen beruhigen. Und nachher sind sie verschrocken, weil sie gesehen haben, aha, da fliegen nicht einfach nur ein paar Flüge im Himmel rum, sondern die Bevölkerung wird bombardiert. Und dann sind die ersten Stimmen, sind nicht viele, bis heute nicht, aber doch die ersten Stimmen im arabischen Raum laut worden, die gesagt haben, ist denn das eigentlich richtig? Und kommt dazu, das darf man auch nicht vergessen, der Amr Moussa, der Chef der Arabischen Liga, wird ja Präsident in Ägypten werden und tut natürlich auch sehr stark schon auf die Innenpolitik in Ägypten schielen.
Es gibt jetzt auch Stimmen, beispielsweise der französische Außenminister, der davon ausgeht, dass der Libyen-Einsatz noch lang wird gehen, noch Wochen oder sogar Monate, und dass die Operation an anderen arabischen Ländern und Regime auch eine Warnung soll sein. Hat sogar, glaube ich, ausdrücklich Syrien und Saudi-Arabien genannt. Könnte sich das alles zu einem Flächenbrand ausdehnen oder wie beurteilen Sie die Situation, wenn jetzt der Krieg noch lang weitergeht?
Also ich kann mir schwer vorstellen, die Drohung ist für mich ein bisschen absurd gewesen, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass der Westen jetzt einfach überall Truppen herschickt. Und das andere ist, man kann sich fragen, ob es wirklich nur als Drohung, also es wird sicher als Drohung wahrgesehen von diesem Regime. Aber eine Reaktion könnte sein, dass sie nicht sagen, wir machen jetzt mehr Reformen, sondern wir tun, zum Beispiel in Algerien, könnte ich mir das gut vorstellen, wir tun jetzt jeden Widerstand schon gerade am Anfang abklemmen, weil wenn wir eine starke Opposition haben, dann nachher kommt der Westen vielleicht noch auf die Idee, die zu unterstützen. Also ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig abzusehen, wo es hergeht. Man weiss im Moment nicht, ob das jetzt noch monatelang geht in Libyen. Also am Anfang hat man das Gefühl gehabt, und ich habe auch zu denen gehört, die in den ersten paar Wochen das Gefühl hatten, ups, jetzt laufen dem Gaddafi alle davon, alle Stämme, die ihn unterstützt haben. Und dann hat das plötzlich das Blatt nochmal drehen, wenden. Und von dem her, glaube ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit Prognosen. Aber es wird sicher nicht ein 2-3-Tages-Einsatz. Länger wird es wahrscheinlich schon noch gehen.
Sie haben jetzt gerade Algerien erwähnt. Sie reisen, wenn Sie ein Visum überkommen, demnächst gerade wieder auf Algerien. Sie sind unzählige Mal in der arabischen Welt unterwegs gewesen, auch in Libyen. Was für Ansätze von Demokratie haben Sie in diesem Land gefunden? Es hat ja eine Art direkt demokratisches System eigentlich ja gegeben.
Also im Zusammenhang mit Libyen von Demokratie zu reden, ist ziemlich absurd. Der Gaddafi hat tatsächlich so ein System eingerichtet, das theoretisch nach seinem grünen Buch von unten nach oben regiert worden ist. Also von der lokalen auf die regionale, auf die nationale Ebene. Das hat aber nie so funktioniert, weil parallel dazu hat es ein System gegeben von Revolutionskomitees. Und die haben gespitzelt, die haben geschaut, was die anderen machen. Das war eine politische Polizei gewesen. Und das war alles ausgesprochen repressiv gewesen.
Sind Sie auch bespitzelt worden?
Ich hatte aufpassen. Das hatte ich noch nie in keinem arabischen Land so gehabt, wie in Libyen. Man hat mich probiert, nach ein paar Tagen wegzubefördern. Also man hat mir plötzlich gesagt, mein Visum, meine Einladung sei verwirkt. Ich könne jetzt wieder gehen, obwohl man mich zu einem Vortrag eingeladen hat.
Und dann und zwar einen Vortrag, den Sie selber gehalten haben?
Ich habe einen Vortrag gehalten und es ist mir auch etwas passiert, was mir natürlich noch überhaupt noch nie passiert ist. Ich bin nach dem Vortrag eine Viertelstunde angeschrien worden von der Person, die mich eingeladen hat. Der hat das Mikrofon ergriffen und gesagt, wie wage ich es sagen, Deutschland sei demokratisch, die deutsche Presse gehöre nur Kapitalisten, Frau Merkel unterstütze Guantanamo, in Deutschland sei nicht demokratisch, dort regiere ich das Kapital. Also es ist, ich bin, und Libyen ist eben das einzige demokratische Land und ich war in einer völlig absurden Situation, dass ich begründen musste, wieso Deutschland demokratisch ist.
Und von wem sind Sie denn angeschrien worden? Also etwa vom inneren Machtzirkel von Gaddafi? Oder sind Sie zu diesem Machtapparat überhaupt vordrungen, wenn Sie in Libyen waren?
Also ich habe Minister gesehen, ausrangierte und amtierende. Ich bin nicht in wirklich engen Machtzirkel vordrungen. Ich habe im Ausland mehrere Mal, einmal habe ich ihn sogar selber eingeladen an einer Konferenz, den jetzigen Premierminister gesehen vom Übergangsrat, den Mahmoud Djibril. Und das war jemand, der relativ kurz im engeren Machtzirkel war und jemand, der sich von Anfang an sehr, sehr unwohl gefühlt hat und das auch gesagt hat. Aber ihn habe ich nur im Ausland gesehen. Also die Libyen haben wie zwei für mich Gesichter gehabt. Alle, die ich kennengelernt habe, Wissenschaftler, in Libyen selber kaum wollen reden. In dem Moment, wo sie draußen waren, sehr froh gewesen, wenn sie jemandem, wo sie vertraut haben, können ein paar Sachen sagen.
Seit 2007 sind Sie dann nicht mehr in Libyen gewesen?
So
warum
ist es.
Nicht mehr?
Erstens mal braucht man eine Einladung, sonst kommt man nicht rein. Also man kann touristisch gehen, aber dann schaut man irgendwelche schöne alte antike Städte an und hat einen Aufpasser dabei. Oder man hat eben eine Einladung, eine offizielle, und ich habe einen Schweizer Pass.
Und nachdem die Geschichte
und einen amerikanischen, wobei der amerikanische wäre, glaube ich, ein kleiner Problem gewesen in diesen Jahren, dann ab 2008. Aber ich habe keine Einladung. Ich habe noch eine gehabt, Anfang 2007 nochmal, wo ich nicht gehen konnte. Ich habe dann auch nochmal ein Kind gehabt. Dann ist alles kompliziert worden, aber ich bin seither nicht mehr in Libyen gewesen und habe halt alles nur über Gespräche mit Libyern im Ausland mitverfolgt.
Ich möchte gerne noch ein bisschen den Machtapparat oder eben den engsten Zirkel von Muammar Gaddafi mit Ihnen ein bisschen genauer anschauen. Also die Bilder, die man von ihm, von Gaddafi sieht oder gesehen hat in letzter Zeit, die wirken ja ein bisschen wie wenn der Charlie Chaplin den Adolf Hitler spielt. Und der Hitler vergleicht, die sind ja auch häufig auftaucht in letzter Zeit, entweder ich beherrsche mein Volk oder ich töte es. Jetzt haben Sie in der Vergangenheit ab und zu gesagt, dass der Gaddafi selber eigentlich weniger sprunghaft oder irr oder durchgetragen ist, als es immer der Anschein macht und viel berechnender. Würden Sie das heute immer noch sagen?
Also ich habe das Gefühl, dass es einfach, dass er trotz allem, obwohl er wirklich so wirkt, als hätte er tatsächlich ein psychisches Problem, relativ rational agiert, wenn es um seine Machtsicherung geht, seine Überlebensstrategien. Und zum Beispiel, dass er damals die außenpolitische Öffnung gemacht hat, dass er gesagt hat, ich zahle Kompensationszahlungen für die Anschläge von Lockerbie. Ich will wieder mit dem Westen gute Beziehungen. Hat damit zu tun gehabt, dass Sanktionen verhindert haben, dass er seinen Ölsektor hat können ausbauen. Das hat bedeutet, er hat seine Bevölkerung nicht mehr können bei der Stange halten. Weil das Öl ist wirklich das Rückgrat von der Wirtschaft in Libyen. Und dadurch hat er immer mehr Probleme bekommen. Also es hat nicht Aufstände gegeben, aber es hat eine grosse Unzufriedenheit gegeben. Die jungen Libyen wollten reisen. Es hat relativ viele Leute gegeben, die einfach arm waren. Und dann hat er gefunden, okay, dann nachher werde ich wieder mich mit dem Westen anfreunden. Und der Westen hat das missverstanden und denkt, wenn er sich außenpolitisch öffnet, tut er sich sicher auch innenpolitisch öffnen. Dabei ist es genau darum gegangen, dass er eben innenpolitisch an der Macht bleiben kann.
Ein libyscher Schriftsteller hat kürzlich am Westen auch den Ratschlag gegeben, Gaddafi müsse man eigentlich nicht wie einen Hitler oder einen Stalin oder so sehen, sondern eigentlich eher wie einen Mafia-Boss. Also nicht mit einer politischen Struktur im Hintergrund, sondern einfach wie eine korrupte, kriminelle Gangsterbande. Was bedeutet das für einen späteren Wiederaufbau von diesem Land?
Übrigens, das hätte man auch für andere arabische Staatschefs können sagen. Also was um die Familie Ben Ali herum passiert ist, sind auch schon fast mafiöse Strukturen gewesen. In Tunesien ist das. Das ist sehr, sehr schwierig für das Land, weil der Gaddafi ist extrem damit beschäftigt war, keine Institutionen aufzubauen, die gut funktionieren. Alles, was gut funktioniert hätte als Staat, wäre ihm letztlich hätte ihm gefährlich werden können. Also er hat nicht nur keine Personen aufkommen lassen, außer die, die mit ihm in irgendeiner Weise verschwägert waren, zu seinem Stamm gehört haben, wo er die absolute Loyalität konnte voraussetzen. Und man muss auch sehen, dass bis jetzt sich kaum jemand aus dem engen Familienzirkel oder aus dieser Blutsverwandtschaft, aus seinem Stamm, der in einer höheren Position ist, abgesetzt hat. Also das scheint zu funktionieren. Das sagt uns natürlich auch etwas darüber aus, wie die libysche Gesellschaft strukturiert ist. Und der Gaddafi hat auch die ganze Stammesloyalität gefördert. Zuerst hat er sie bekämpft, dann hat er gemerkt, es geht nicht, und dann hat er gemerkt, das ist ja sehr praktisch. Weil mit jedem Stamm, den ich kaufe, kaufe ich mir gerade 10'000, 20'000, 100'000 von Leuten, die mich dann unterstützen, mit jedem Stammesführer.
Da würde ich gerne noch schnell den engsten, sind es gesagt, Blutsverwandte, gehen wir auf einen ganz engsten Familienzirkel, Gaddafi. Das sind seine 7 Söhne, seine einzige Tochter, seine Frau und natürlich eben er selber. Wenn man sich die Lebensläufe mal so ein bisschen anschaut, also haben wir den 7., also der jüngste Sohn, der Kamis, der soll ja offenbar bei einem Rebellenangriff umgekommen sein.
Das ist nicht bestätigt, also das weiss man nicht.
Der gilt so als der unberechenbare, brutale, der eine Revolutionsgarde geleitet hat. Dann haben wir den Saif al-Arab, das ist der 6. Sohn.
Der hat in München gelebt und hat sich dort sehr beliebt gemacht durch Schlägereien in Discos und Geschwindigkeitsübertretungen und solche Sachen.
Ganz ähnlich dann der Hannibal, den kennen wir in der Schweiz besonders gut.
Den muss man nicht vorstellen.
Auch schon mit 140 Champs-Élysées drauf und drauf gefahren. Dann haben wir den Mutassim Gaddafi, das ist der 4. Sohn. Der ist mal nach Ägypten geflohen.
Ja, der soll seinem Vater, ich meine, vieles weiss man einfach nur gerüchteweise, der soll seinem Vater einmal probiert haben anzugreifen. Und also nicht direkt der Vater, aber mit seinen Truppen losgezogen sein und dann nachher hat er nach Ägypten ins Exil. Später hat ihn aber der Vater zum nationalen Sicherheitsberater gemacht, ich glaube 2005 oder 2006. Und der ist ziemlich aufgebaut worden, war so ein bisschen der Gegenspieler, der Konservative zum angeblichen Reformer, Saif al-Islam, wo man heute ja wissen, dass er auch nicht wirklich so ein Reformer ist, mindestens so, wie er sich jetzt in letzter Zeit geäussert hat, hat er sein ganzes Reformimage gründlich demontiert, sich demaskiert als im Prinzip einfach einer von der Familie Gaddafi, der um jeden Preis an der Macht will bleiben und dafür ihm auch jedes Mittel recht ist.
Dann haben wir auch noch den Al-Sadi Gaddafi, den Fußballer, oder? Der, der libysche Fußball-Federation leitet und selber sich bei italienischen Serie A-Vereinen eingekauft hat und dann dort ab und zu mal einen Kurzeinsatz gehabt hat. Dann haben wir noch den Saif al-Islam, wo Sie gerade gesagt haben, den Künstler.
Wobei halt, man muss natürlich sehen, dass die alle in den grossen libyschen Unternehmen ihre Finger drin hatten. Also das ist tatsächlich, das sind schon ökonomische Strukturen, wo das Wort mafiös wird oft und ein bisschen inflationär gebraucht, aber vielleicht in dem Fall gar nicht falsch. Aber auf jeden Fall einfach die ganze Wirtschaft dominiert. Auch ausländische Unternehmen, die reinkommen, haben immer müssen schauen, dass sie mit einem von den Söhnen gut stehen, weil sonst haben sie überhaupt schwer die Chance gehabt, in Libyen aktiv zu werden.
Also neben der älteste Sohn, der alle Telekommunikationsunternehmen in Libyen besitzt oder führt.
Ja, geführt, aber dann eben auch besitzt. Zum Beispiel war es schwierig für mich herauszufinden, ob jetzt führt oder besitzt. Und ich konnte es letztlich nie mit Sicherheit sagen.
Tochter Aisha, sie ist Anwältin.
Hat das Saddam Hussein verteidigt, er hat zu dem Team gehört, das ihn verteidigt hat, und ist auch immer durch eher bizarre Reden aufgefallen. Vielleicht muss man dazu einfach etwas sagen. Ich meine, auch diese Söhne sind ja in dem Libyen aufgewachsen, wo das Bildungssystem, es gibt zwar wenig Analphabeten, aber was dort der Kind eingerichtet worden ist, ist letztlich sind die ganzen Theorien von Muammar al-Gaddafi.
Und von wem eingerichtet worden?
Ja, auch in den Schulen überall. Und es ist, also ich war wirklich frappiert gewesen, wie wenig die Leute von der Welt wahrgenommen haben. Oder einfach die Sicht auf die Welt war ganz eine andere gewesen, im Gegensatz auch zu Tunesien oder Ägypten oder Algerien. Weil einfach bis Ende 90er Jahre, wo dann die Satellitenfernsehen zugelassen worden sind, haben die Libyer einfach nur das über die Welt erfahren oder fast nur das, was sie gehört haben vom Gaddafi und am libyschen Staatsfernsehen.
Und auch die Söhne und Töchter von Gaddafi selber. Also man hat ja, wenn man jetzt die Lebenslauf so kurz
die sind natürlich gereist,
dann haben wir den Eindruck von einer missratenen Kinderschar, wo im Ausland war, wo mit einem goldigen Löffel aufgewachsen ist, ja, wo Ferrari fährt und so weiter. Also die haben ja schon gewusst, was sonst im Westen abgeht. Ist denn das auch der Eindruck von ihnen, also dass die eigentlich nichts anderes im Sinn hatten, als das alles auszunutzen und mit aller Kraft an der Macht zu bleiben und das eigene Volk auszubieten?
Also so sieht es aus. Und ich meine, wenn man schaut, Saddam Hussein, seine Söhne sind nicht unähnlich gewesen. Ben Ali, seine Familie ist ähnlich gewesen. Sie sind vielleicht weniger brutal gewesen jetzt in Tunesien. Mubarak, sein Sohn, hat auch in der Wirtschaft Fäden gezogen. Also das ist einfach in diesen arabischen Diktaturen relativ gang und gäbe gewesen. Übrigens der marokkanische König, der sehr viel weniger repressiv ist, aber ist einer der reichsten arabischen Potentaten. Also das muss man alles wissen. Die arabischen Staatschefs haben ihre Position alle genutzt, um auch ausgesprochen reich zu werden.
Der Reichtum müssen wir auch noch schnell ansprechen. Amerika hat 30 Milliarden Dollar von Gaddafi eingefroren. Das ist eine historisch hohe Summe. Möglicherweise besitzt der Gaddafi aber 150 Milliarden Dollar. Wäre also weitaus der reichste Mann von der ganzen Welt. Wie ist er das geworden, wenn das stimmt?
Die ganzen Zahlenspekulationen dazu kann ich mich halt wirklich nicht äußern. Ich meine, der Gaddafi, aber wie viel es jetzt genau ist, was man einfach weiss, Libyen hat sehr, sehr viel Erdöl bei einer Bevölkerung von knapp oder um die 6 Millionen. Und die Einnahmen sind, also wenn man jetzt zum Beispiel den Bericht vom Währungsfonds anschaut, dann sieht man auch, dass auch der Währungsfonds, der internationale, nicht genau den Überblick hat, was mit diesen Gelder genau passiert. Ein Teil davon geht natürlich ins offizielle Staatsbudget, aber ein Teil scheint gar nie auf. Und da kann man davon ausgehen, dass das Geld in den Taschen der Familie Gaddafi gelandet ist, beziehungsweise auch genutzt worden ist, um Loyalitäten zu kaufen. Man hat sich ja die Stammesloyalitäten sichern. Also so hat der Gaddafi regiert, indem er die Leute gekauft hat.
Und jetzt ein ehemaliger Diktator ins Armenhaus zu bringen mit seiner ganzen Familie, das ist ja fast noch nie gelungen. Also da kann man verschiedenste afrikanische Länder anschauen. Mobutu-Clan, der ist bis heute reich geblieben. Im zerfallenen Haiti, da ist das Geld vom Duvalier-Clan ebenfalls nie als Volk zurückgegangen. Müssen wir uns dann auch nach dem Sturz von Gaddafi damit abfinden, dass das Geld, dass all die Milliarden nie werden führen kommen?
Keine Ahnung. Also ein Großteil wird sicher verschollen bleiben. Ich sehe jetzt in Tunesien, das ist interessant, wie schwierig es ist, die Gelder wieder zu bekommen. Und es ist, als ich jetzt letzte Woche in Tunesien war, war eine ganze Seite in der Zeitung mit Fotos von der Familie und mit 110 Namen von Leuten, die in Tunesien sich bereichert haben, beziehungsweise ihre Rechnungen nie gezahlt haben, die zu der Familie gehört haben. Und dann war ein Aufruf an die Bevölkerung, wenn euch jemand von diesen 110 Leuten Geld schuldet, meldet es an, damit wir sie betreiben können. Natürlich wird der Ben Ali so nicht betrieben werden. Aber es ist wirklich ein Thema und ganz viel von dem ist versteckt. Eben, dass sie zum Beispiel einfach Verdienstleistungen nie gezahlt haben. Keine Rechnung je für Elektrizität, für irgendetwas. Also da laufen die Sachen, die sind, zumindest wären sie in der Schweiz, undenkbar.
Ist das Geld, hat er das greifbar, der Gaddafi?
Weiss man auch nicht. Das heisst, es gibt ganz unterschiedliche Berichte aus Libyen. Es gibt Berichte, dass wirklich nicht mehr viel Geld in den Banken rum ist. Man glaubt zu wissen, auch das wieder ein Gerücht, dass der Gaddafi sehr, sehr viel Cash, Reserven gehabt hat, einfach bündelweise und die auch verteilt hat. Aber das sind Sachen, wo man letztlich nicht genau weiss. Und das ist vielleicht eines der Probleme auch bei allen Sachen, die wir jetzt also als Politik gegenüber Libyen haben. Wir haben so gewisse Annahmen. Und wir denken zum Beispiel, wenn man ihm den Geldhahn zudreht, dann ist er zu und dann sollte es nicht mehr so lange gehen. Das könnte schon stimmen, aber was wir nicht wissen, ist, wie viel kann er zum Beispiel über die algerische Grenze, die Algerier sind recht solidarisch gewesen bis jetzt, über die südlichen Grenzen zu den afrikanischen Staaten, was kommt denn da noch rein? Also wir wissen letztlich bei Libyen wahnsinnig wenig, viel, viel weniger als in den Fällen der anderen Staaten, wo wir jetzt Revolutionen gesehen haben.
Aber was man könnte, ist darüber reden, was gut wäre. Also Jetzt aus Ihrem Blickwinkel, ist es wichtig, dass der Gaddafi die Revolution, den Krieg überlebt, dass er vor ein Kriegsverbrechertribunal kommt? Oder wäre es besser, wenn er ins Exil geht, wie im Moment diskutiert wird, dass er vielleicht, ja, dass man ihm sogar hilft, dass er verschwindet und das Land demokratisch...
Ich glaube, das ist ein grosses Dilemma.
Da gibt es natürlich noch die Exekution, ja. Oder ähnlich wie Ceausescu oder Saddam Hussein im Irak.
Was also ist? Ich nehme an, Ceausescu-Lösung ist sicher die am wenigsten befriedigende. Außer sie passiert sehr schnell, weil dann ist das libysche Volk befreit. Ich finde, es ist wahnsinnig schwierig, das zu sagen. Natürlich, im Idealfall wird der Gaddafi so schnell wie möglich können vor ein internationales Gericht gestellt werden, sodass er sich wirklich für seine Taten muss rechtfertigen muss. Ich glaube aber nicht, dass es so weit wird kommen.
Aber dann wäre es in dem Fall doch besser, wenn er ins Exil geht und mindestens
ja, aber demokratische... Nein, halt, er wird ja nur ins Exil gehen, wenn er Garantien bekommt. Sonst wird er nicht ins Exil gehen. Und ob er die Garantien kann bekommen kann, wenn der internationale Gerichtshof bereits mit ihm beschäftigt ist, ist auch unklar. Das heisst, das ist jetzt alles Wunschdenken. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, man muss sich wünschen, dass der Gaddafi so schnell wie möglich verschwindet und im Idealfall auf eine Art, so schnell wie möglich auf eine Art, dass man ihn nachher für seine Verbrechen kann belangen. Punkt.
Punkt. Freiheit ja. Ist das zentrale Wort bei all diesen Umbrüchen und bürgerkriegsähnlichen Revolten in der arabischen Welt. Und über die Forderung nach Freiheit, die ihren Ursprung zu Tunesien hat, reden wir hier im Fokus auf der es drückt als nächstes. Isabel Werenfels ist nämlich auch gerade zurückgekommen, das Wochenende aus Tunesien. Und die Freiheit, die besingen jetzt auch Queen. Musikwunsch von Ihnen?
So ist es. Ich,
wieso?
Einfach, es ist so mächtig, wie der Freddie Quinn da sie,
Freddie Mercury.
Das war jetzt wirklich ein Freudscher gewesen. Wie der Freddie Mercury, ich habe Freddie Queen wollen sagen, da singt «I wanna break free» und das hat mich schon an die Jugendlichen erinnert.
I want to break free.
Break Free, das sind Queen im Fokus, gewünscht von der Isabel Werenfels, Arabien-Expertin. Isabel Werenfels, komme ich gerade zurück aus dem Land, wo die Revolte ihren Ursprung haben, aus Tunesien. Dort haben die Demonstrationen dann relativ schnell zum Sturz von der Machthaber geführt. Spürt man denn jetzt auf der tunesischen Straße die Freiheit schon? Sie haben auch gesagt, haben die Menschen ihre Würde wieder erlangt?
Es ist unglaublich. Also ich hätte nicht erwartet, dass man es so sieht. Einfach rein in der Physis der Leute, in der Art, wie sie sich bewegen, welche Energie rum ist. Sie wollen alle reden. Also das Tunesische ist ein Land gewesen, wo ich immer ein bisschen langweilig gefunden habe für meine Forschung. Es sind alle sehr höflich gewesen, sehr nett, aber niemand hat so richtig geredet. Es ist so wie ein Schatten über den Leuten gewesen.
Und das ist anders als in anderen arabischen Ländern
gewesen? Also zum Beispiel Algerien. Die Algerier sind ganz anders. Die reden alle.
Und die haben nicht Angst vor Repressionen?
Nicht mehr zu dem Zeitpunkt, dass ich kurz nach dem Bürgerkrieg das erste Mal da war, Anfang 2000. Und dort war es in Algerien so gewesen, dass jeder eigentlich geredet hat. Ausser hat gerade gewusst, dort ist einer vom Geheimdienst. Mhm. Stand nebendran, aber sonst hat man geredet. Aber in Tunesien ist das... Tunesien war ein Staat, der wirklich wahnsinnig viel Geheimpolizei hatte. Wir sind auch immer Leute nachgelaufen. Ich war das erste Mal in Tunis und habe meinen Computer im Hotelzimmer liegen lassen. Meine Notizen liegen lassen. Ich hatte Angst, dass jemand kommt und sie nicht einfach nur anschaut. Ich meine, die können anschauen, ich schreibe nichts Verbotes, aber das Zeug mitnimmt. Das war in Tunesien früher ein Problem. Also Journalisten zum Beispiel haben die Taschen weggerissen mit den Notizen. Und das Mal haben einfach die Leute reden. Und Es ist aber auch interessant zu sehen, wie schwierig das jetzt ist, so ein Prozess. Also die Leute sind grundsätzlich, würde ich sagen, mehrheitlich relativ optimistisch, aber es gibt ganz unterschiedliche Ängste. Weil jetzt sind plötzlich alle da, man hat plötzlich 46 Parteien. Man weiss, die Alten, also die vom früheren Regime, die sind wahrscheinlich schon noch stark, sitzen dann auch in der Verwaltung in wichtigen Positionen. Auf der anderen Seite hat man die Islamisten, die relativ gut organisiert sind, die sicher nicht wahnsinnig stark werden sein. Aber die ganzen Parteien jetzt von den eher säkularen, von den Jungen, die auf der Straße waren, aber auch von den Älteren, die sehr liberal denken. Da gibt es wahnsinnig viele Parteien, aber das ist alles sehr zersplittert. Man weiss auch nicht, welches System man will haben. Also die Diskussionen sind super spannend. Wie will man wählen? Majorz, Proporz.
Und wer fragt Sie das? Also man muss vielleicht auch noch schnell sagen, in was für einer Funktion oder auch Mission sind Sie denn jetzt durch Tunesien gereist?
Also einerseits eine Konferenz, die von Tunesien gemacht worden ist, über was in Tunesien passiert ist und Auswirkungen auf die Region. Da habe ich über Algerien geredet und ein bisschen über Libyen. Und dann habe ich eine Forschungsreise gemacht, um wirklich herauszufinden, was ich dann auch wieder in Deutschland verwerte und auch wieder meinen Gesprächspartner in der Politik kann sagen, was läuft dann eigentlich? Was sind die Bedürfnisse der Tunesier? Wo sind die Debatten? Wo sind die Risiken jetzt in diesem Prozess? Und für das redet man mit Leuten, die Parteien haben. Man probiert, also möglichst breit, mit Wissenschaftlern, mit Funktionären und eben mit zivilgesellschaftlichen Personen, die zivilgesellschaftliche Organisationen haben. Und das ist unglaublich spannend, weil es ist wirklich eine Aufbruchsstimmung, aber niemand weiß so richtig, wo es hergeht. Und es ist halt alles auch ein bisschen chaotisch. Und die Leute in den Ministerien arbeiten nicht so richtig im Moment, weil keiner weiß wirklich, also es gibt Ministerien, die arbeiten, aber keiner weiß wirklich, wo geht es her, was läuft jetzt gerade. Das ist natürlich auch ein Problem, gerade in einem Staat, der so gut funktioniert hat vorher.
Dass es so chaotisch ist, das hat natürlich auch damit zu tun, dass alles so wahnsinnig schnell gegangen ist. Und das ist ja auch etwas, was uns hier im Westen wieder mal bewusst worden ist in den letzten Monaten oder Wochen, dass sich eben politische Abläufe in dem Sinn nicht voraussehen lassen. Weil es sind für sie Anzeichen gewesen, dass innerhalb von ein paar Wochen eben ein Land ums andere ihre Diktatoren entsorgen oder
also,
loswerden.
Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das vorausgesehen habe.
Ja,
aber ich meine, man kann sagen, jetzt kann man... Ja, nein, was man sagen kann, ist, man hat Gesellschaften gehabt, die sich wahnsinnig verändert haben. Und zwar, einerseits haben sie einfach viel mehr gebildet gewesen und gleichzeitig haben sie viel mehr Bescheid gewusst, was auf der Welt läuft. Und ich glaube, Al Jazeera, also der Fernsehkanal, der Panarabisch, hat eine unglaubliche Rolle gespielt. Und die Leute haben plötzlich offene Debatten gesehen, auf Arabisch, über ihr Land bricht, wo kritisch gewesen sind. Und sie haben dann natürlich über Facebook und Twitter und so weiter, hat man sich einfach ganz anders können, austauschen, ausdrucken und auch ein bisschen der Zensur ausweichen und viel über die Welt erfahren, jetzt über die Fernsehkanäle und über das Internet. Und das heisst, die Gesellschaft hat sich verändert. Die Jungen haben andere Erwartungen gehabt. Sie haben einfach so leben wie andere Leute, die sie gesehen haben im Westen oder sonst wo, die einfach freier leben. Mhm. Dazu ist gekommen, dass die politischen Systeme sich überhaupt nicht verändert haben. Es hat nicht mehr Freiheiten gegeben. Das heisst, dort war einfach ein Druck, wie ein Deckel drauf gewesen. Und Systeme wie das Ägyptische, die ein bisschen offener waren jetzt als das Tunesische, haben sich eher wieder geschlossen. Also da sind eher wieder Freiräume zugegangen. Das heisst, es war so ein Dampfkochtopf gewesen. Und dazu ist dann gekommen, dass sich der Unterschied zwischen Arm und Reich verstärkt hat, dass das wirtschaftliche Missmanagement einfach unglaublich aufgefallen ist. Und dann nachher die WikiLeaks, ich glaube, das hat auch eine Rolle gespielt, dass nämlich die Leute haben können anlesen in Tunesien, wie der Schwiegersohn vom Diktator gewohnt hat. Also er hat einen Tiger gehabt im Wohnzimmer, in einem goldigen Käfig, es hat goldige Teller gegeben, goldiges Besteck, was immer. Das hat der amerikanische Botschafter beschrieben. Und das, wo sie das haben können lesen, da haben sie gewusst, das sind nicht einfach nur Gerüchte. Und dann hat es einfach die Leute verjagt. Obwohl es den Tunesier im Vergleich zum Teil noch besser gegangen ist als andere.
Also um es ganz kurz ein bisschen zusammenzufassen, einerseits so eben einen jungen kreativen Aufstand mit Internet, mit Social Networks wie Facebook oder Twitter, aber eben auch der Al Jazeera, der arabische Fernsehsender, als einer der Hauptbeschleuniger von dieser Revolte. Jetzt hat es aber auch noch, ist mindestens gerade gestern in der NZZ am Sonntag so beschrieben gewesen, es hat zum Beispiel eine ägyptische Opposition gegeben, die sich auch Tipps geholt hat von einer serbischen Organisation, die so etwas wie einen Leitfaden herausgebracht hat, wie macht man, wie führt man einen politischen Umsturz herbei? Kann man das lehren?
Ja, dann müssen Sie die Ägypter fragen. Aber ich meine, es haben sie ja in vielen Staaten. Es hat immer wieder ein bisschen Unruhe gegeben und es hat dann nicht geklappt. Also ich glaube schon, dass wie die ganze Stimmung, also da müssen ganz viele Faktoren zusammenkommen, die das begünstigen. In Ägypten hätte es Wahlen gegeben im Herbst. Der Sohn hätte Nachfolger werden sollen. Die Leute haben das auf keinen Fall wollen. Dann bei der letzten Parlamentswahl, also Präsidentschaftswahl, hätte es geben sollen. Bei der Parlamentswahl hat man die Muslimbrüder völlig ausgeschlossen. Die Opposition ist fast nicht mehr reingekommen, weil die Wahlen so manipuliert waren. Da hat sich dann einfach so viel angestellt. Und wo es dann in Tunesien losgegangen ist, dann haben die Ägypter sich gesagt, wir können das auch. Und es ist ja nicht ein Zufall, dass Obama sein «Yes, we can» auch immer wieder aufs Schildchen aufgekippt worden ist. Und übrigens, etwas darf man auch nicht vergessen, ist natürlich ganz klar ein Generationenkonflikt auch. Ganz viel, was da abgeht. Weil die Herren, die dort noch in der Regierung oder die Staatschefs, die sind natürlich alle um die 70, teilweise auch älter. Und die junge Generation kann sich überhaupt nicht mehr mit denen identifizieren. Abgesehen davon, dass sie repressiv sind und nur für sich schauen.
Mhm. Also eben, dass auch die bessere Bildung der Leute oder mindestens der Zugang zur Bildung, der lockere Umgang, zum Beispiel auch mit dem Glauben, mit Religion, Geburtenkontrolle, zwangsläufig auch zu grösserem Wohlstand, dann muss führen in der arabischen Welt.
Also der grössere Wohlstand war nicht überall wirklich da gewesen, aber die, die ein bisschen mehr Wohlstand hatten oder die eine bessere Bildung hatten und die nicht ganz schlecht gegangen sind, die haben dann auch gesehen, was falsch läuft. Und die haben sich dann auch verwehren.
Man versucht ja in den Medien jetzt in den letzten Wochen auch immer die politischen Umstürze ein bisschen einzuordnen, zu vergleichen. Da ist immer wieder von zwei historischen Jahreszahlen gedreht. 1789 natürlich, die Französische Revolution und dann 1989, der Mauerfall. Das sind, oder ich frage gerade, sind das Vergleiche, die zum Vornherein hinkommen? Oder können wir oder müssen wir uns sogar an vergangenen Revolutionen orientieren?
Es gibt auch Leute, die sich an 1848 orientieren. Also ehrlich gesagt, ich finde es ganz schwierig. Also wenn man 1989 anschaut, den ganzen Ostblock, die haben ganz andere Geschichten gehabt, die sind früher noch mal demokratisch gewesen. Die haben ganz andere Gesellschaften gehabt, Glauben hat eine andere Rolle gespielt. Es ist natürlich reizvoll, als Wissenschaftlerin so einen Vergleich zu machen, aber ich glaube, man muss jetzt mal schauen, wo das auch hergeht. Wir haben in der arabischen Welt schon mal so etwas gehabt. 1988 hat es in Algerien etwas gegeben, wo auch fast eine Revolution war. Dann hat es eine neue Verfassung gegeben. Komplett demokratische Wahlen. Da haben die Islamisten gewonnen. Das wird heute nicht mehr passieren, so glaube ich. Und dann hat es einen militärischen Coup d'État gegeben. Es hat in Tunesien schon mal 1987, 1988 auch relativ freie Wahlen gegeben. Ein ähnliches Szenario wie in Ägypten, nachher wieder Repression. Das heisst, es hat auch schon in der arabischen Welt in gewissen Ländern solche Aufstände gegeben, die etwas bewirkt haben und wo es nachher wieder zurückgegangen ist. Also, wir wissen noch nicht, ob wirklich Demokratien daraus entstehen. Aber wir wissen, dass es nicht mehr so wird sein wie früher, weil die Leute einfach sich ganz viel nicht mehr gefallen lassen. Und den Freiheitsdrang haben und würden. Wie gesagt, in Tunesien, alle haben mir immer gesagt, würden. Es ist ihnen so wichtig, ein würdevolles Leben.
Sie haben es gesagt, aber in den 80er Jahren hat es so kleine Ansätze gegeben. Man ist dann aber wieder quasi zurück ins Alte, wo Orte sind dann der Hauptgrund dafür, dass die meisten Staaten auch wirtschaftlich immer so stagniert haben. Also jetzt anders als südamerikanische Länder oder mir auch asiatische Staaten einfach auf keinen grünen Zweig gekommen sind.
Also das ist eine riesige Diskussion in der Wissenschaft. Es sind ganz unterschiedliche Gründe. Also ich meine, wenn man sich einen Staat wie Tunesien anschaut, der hat es viel besser gemacht als andere Staaten. Also der hat sich einen Tourismussektor aufgebaut, relativ diversifiziert, ist zwar auch sicher kein Staat gewesen, der in der Globalisierung richtig können mitspielen konnte, aber nicht dramatisch. Aber zum Beispiel bei den Erdölstaaten Libyen und Algerien ist es ganz dramatisch. Die haben sich nur auf ihre Öleinnahmen verlassen. Die haben Bildungssysteme aufgebaut, die Massenbildungssysteme sind, aber keine Qualität. Das heisst, es ist auch nichts Innovatives rausgekommen aus diesen Staaten. Es hat keinen Privatsektor können geben in der arabischen Welt, unabhängig in den meisten Staaten. Mindestens kein Privatsektor, der unabhängig von der staatlichen Elite, also von der Machthaber war. Sodass das, was ganz wichtig war für Innovation, um Sachen vorwärts zu treiben, nämlich Privatwirtschaft, nicht so funktioniert hat wie andere Weltteile. Bildung war anders und so weiter.
Also das gibt Öl ganz als Fluch auch.
Das Öl ist sicher ein Fluch.
Zu einer gewissen Trägheit Ansporn, respektive Machthaber.
Absolut.
Aber nur, man muss beispielsweise in Libyen, da haben nur 3% der Menschen im Ölsektor gearbeitet. Das haben dann alle anderen gemacht.
Also in Libyen, ja, aber schauen Sie mal die Zahlen an, wie viel, ich glaube, etwa 60% haben für den Staat geschafft. Also da hat man einfach, egal wo man her ist in Libyen, sind einfach 5 Leute rumgestanden, wo auf jedem Amt einer hat geschafft und dann sind noch 5 rumgestanden, die einfach auch vom Staat angestellt worden sind. Das hat man sich eben können leisten, weil man Erdölgeld gehabt hat.
Das Bildungswesen haben Sie angesprochen, das ist in den meisten arabischen Staaten, kann man glaube sagen, katastrophal. Das Marokko, wo jetzt noch als Musterstaat im arabischen Raum gilt, da kann die Hälfte der Leute nicht lesen und schreiben.
So ist es. Ich meine, der Analphabetismus ist ein sehr grosses Problem. Das andere Problem ist aber auch die Art und Weise, wie Bildung vermittelt wird. Und ich glaube, ich werde immer gefragt, hat denn Religion eigentlich eine Rolle oder spielt? Ist es wegen dem Islam, dass die arabischen Staaten sich nicht entwickeln? Und ich gehöre zu denen, die immer sagen, nein, also so, man kann es nicht so vereinfachen und reduzieren. Es hat auch viel mit traditionellen Familien, gesellschaftlichen Strukturen und so weiter zu tun, die nicht islamisch sind, die man in Sizilien kennt, noch vor ein paar Jahrzehnten, wo man also auch in Südspanien etc. Aber wo ich das Gefühl habe, dass Religion eine gewisse Rolle spielt, ist in der Bildungsvermittlung, die Art und Weise. Also, dass man nicht hinterfragt, dass man auswendig lehrt und dass da kann man auch wieder sagen, in Frankreich gibt es ein System, wo man wahnsinnig viel auswendig lernt. Aber dass so eine gewisse Neugier, die eben dann auch wieder zu Innovation, zu Analyse, zu individuellen, das Individuum sich anders ausleben kann, das hat mindestens in der Vergangenheit weniger stattgefunden, findet heute aber in der arabischen Welt auch viel mehr statt, weil wir sehr viele Privatschulen haben. Und die Leute, die das Geld haben, schicken ihre Kinder in Privatschulen und das kann zum Teil schon die Mittelklasse machen. Und das hat natürlich dann auch wiederum einen Effekt, weil dort wird ganz anders unterrichtet.
Haben Sie denn auch das Gefühl, dass das Volk von diesen arabischen Despoten und Machthabern auch absichtlich dumm gehalten worden ist? Also dass es an denen eigentlich recht war, wenn ihr Volk nicht weiss, was auf der Welt läuft und nicht kann lesen?
Selbstverständlich. Und ich meine, also in Algerien gibt es zum Beispiel etwas, da hat man das ganze Schulsystem arabisiert, aber in der Verwaltung de facto ist immer noch französische Sprache, die gesprochen wird. Das heisst, nur die gut Französisch können, das sind im Prinzip die Kinder der Privilegierten, haben die Chance, tolle Jobs zu bekommen. Das heisst, das hat so ein, also wie, ob das jetzt absolut absichtlich war oder ob das ein Nebeneffekt, der einem sehr willkommen war, kann ich nicht sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es natürlich im Interesse der Machthaber ist. Auch in Marokko glauben natürlich sehr, sehr viele Leute, König sei heilig. Und je gebildeter jemand ist, desto weniger würde dazu neigen, glaube ich, zu glauben, dass der König wirklich heilig ist, ein Heiliger. Und man sieht auch jetzt Demonstranten, die rumlaufen mit Schildern, wo drauf steht, kein Mensch ist heilig. Und das ist unglaublich für Marokko. Und das ist sicher nicht ein Analphabet, sondern sicher jemand sehr bildet und jemand, würde ich jetzt mal vermuten, auch sehr stark westlich beeinflusst, der so ein Schild aufhebt.
Das ist Isabel Werfels hier im Fokus auf DRS3. Ich sehe, ihr gehört oder spürt wahrscheinlich, mit was für einem Engagement und was für einem Feuer die Frau auch für ihre Sache einsteht und doziert oder redet. Jetzt haben hier im Westen die meisten Leute seit dem Anfang von diesen seit dem Anfang von diesem Aufstand immer wieder zwei Gefühle in sich. Man ist zum Teil fasziniert, man ist aber auch verunsichert. Man findet es schlimm, was man sieht, die Bilder. Man findet es aber auch nötig, dass die Länder Demokratie oder Freiheit fordern. Was ist denn Ihre Reaktion? Schlagen Sie die Hände über dem Kopf zusammen oder jubeln Sie permanent?
Also ich muss sagen, ich finde es grossartig. dass ich das Gefühl habe, die Bevölkerung, sie schauen jetzt für sich. Sie wollen die Freiheit. sie wollen Perspektive haben für sich und ihre Kinder, aber es ist natürlich auch ein Ausdruck von Verzweiflung. Also von dem her ist es freut mich. Ich find's toll, dass sich etwas bewegt. Ich meine, ich forsche jetzt seit, sagen wir 12, 13 Jahren als Wissenschaftlerin zu diesen Ländern. Und wir haben uns daran gewöhnt, wir alle relativ zynisch zu schauen und zu sagen, es verändert sich sowieso nicht. Und das ist natürlich eine ganz problematische Haltung. Man hat natürlich immer geschaut nach Wandel und wo verändert sich etwas. Aber letztlich sind auch wir resigniert und es ist so schön zu sehen, was jetzt läuft.
Sie forscht seit 12, 13 Jahren und vor allem über das haben wir ja jetzt auch geredet, über Ihre Forschung im arabischen Raum. Sie haben aber ansonsten eine beeindruckende Wissenschaftskarriere gemacht. Sie haben doktoriert in politischen Wissenschaften, Sie sind Ethnologin, Soziologin. Sie haben aber ursprünglich einmal Schauspielerin gelernt, also eine Schauspielausbildung gemacht. Über die Zeit am Theater reden wir auch hier im Fokus nach einem weiteren Musikwunsch. Wir hören Feroz, mit was?
Eine Libanesin, Farewell. Feroz hat viel zum libanesischen Bürgerkrieg gesungen. Das ist jetzt ein Abschiedslied mit der Schwere. Und sie ist die Ikone, nicht nur vom Libanon, sie ist eine der Ikonen in der arabischen Welt.
Das ist Musik auf Wunsch von Isabel Werfels hier im Fokus. Die Feroz haben wir gehört. Isabel Werfels, Schweizerin, die in Berlin lebt. Geboren sind sie in den USA. Sie sind, glaube ich, mit 6 in die Schweiz gekommen. Woher kommt denn eigentlich die Verbundenheit, das Interesse für Arabien, für Mittleren Osten?
Also einerseits hatte ich eine jüdische Großmutter, die dann in die Schweiz gekommen ist, aus Polen, und einen Schweizer Protestant geheiratet hat. Und irgendwann hat mich die Wurzel interessiert und dann bin ich über Israel-Palästina-Konflikt hergekommen. Es hat aber noch etwas anderes gegeben. Wir haben, als ich klein war, auch sehr in Griechenland gewohnt, 2 Jahre, und dann sehr viel Zeit in Südspanien verbracht. Und ich habe gemerkt, ich habe unglaubliche Affinität zum Mittelmeerraum. Wo ich dann angefangen habe, zuerst in den palästinensischen Gebieten, dann Libanon und so weiter, in dieser Region reisen und später in Algerien, wo genau gegenüber von Südspanien ist, habe ich gemerkt, dass das einfach wahnsinnig stark in mir drin ist. Und ich meine, die Araber sind einmal in Andalusien gewesen und man spürt, die Leute reden mit den Händen, das mache ich auch. Das habe ich mir dort angewöhnt in Südspanien. Und es hat einfach, ich habe dann, als ich auf die südliche Seite vom Mittelmeer bin, gemerkt, wie viel Einfluss es halt auch hat aus der arabischen Welt, gerade jetzt zum Beispiel in Südspanien. Und was ich als Kind irgendwie mitbekommen habe.
Also Sie haben jetzt auch noch das Jüdische angesprochen. Ihre Schwester Stina Werfels, die hat einen Film über die Wurzeln, die Jüdischen getragen, aber ihre Mutter hat ihnen aber, glaube ich, keine jüdischen Grundsätze oder Werte vermittelt.
Genau. Also meine Mutter hat mich immer gewitzelt und gesagt, Yom Kippur, die höchste jüdische Feiertag für meine Mutter, ist das, könnte das ein Film sein oder ein Gemüse, ich weiss nicht, was es ist. Es hat, also ist jetzt ein bisschen gemein, aber es ist tatsächlich so, dass sie sich wirklich nicht dafür interessiert hat und wir sehr protestantisch erzogen worden sind. Und es uns beide dann aber irgendwie wahnsinnig Wunder genommen hat. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass mir das auch, also mir ist letztlich jede Religion bis zu einem gewissen Grad ein bisschen fremd. Also ich habe mich nicht wohler gefühlt, als ich mich in der Kirche gefühlt habe, als ich dann einmal in einer Synagoge war.
Sie haben sich aber auch, man kann sagen, erst mit Fortdauer vom Leben oder mit einem gewissen Alter wirklich auf ihn interessieren. Sie haben nach der Schule in der Schweiz als erstes ein Schauspiel Ausbildung gemacht. Wieso sind Sie heute nicht Schauspielerin, sondern Wissenschaftlerin?
Erstens, weil ich mässig begabt war.
Sie haben in New York, glaube ich, an verschiedenen Off-Broadway-Theatern
gespielt. Ja, und ich habe mal in Deutschland gespielt. Ja, aber ich habe es nie gern gemacht. Ja. Und Fernsehserien. Ich habe es nie richtig gern gemacht. Ich glaube, ich habe mir dann ein Mädchen-Traum erfüllt. Ich habe sehr viele Sissi-Filme, also das ist kein Witz gesehen, die ganzen Sissi-Filme. Und habe einfach das Gefühl gehabt, ich will in eine andere Rolle schlüpfen. Und das aber nicht das ist, was ich wirklich machen will. Auf der Bühne, ich kann immer eigentlich von der Bühne absteigen und eher das machen, was der Regisseur macht. Nämlich konzeptionell denken, sich überlegen, wie man es macht. Und das Ausführen dann als Schauspielerin ist mir gar nicht wirklich gelegen. Und ich habe es zum Glück noch früh genug gemerkt. Also was für mich, glaube ich, wirklich so ein Wendepunkt ist, wo ich habe dann überlegt, wie komme ich zur Schauspielerei raus, bin zu 10 vor 10 als Off-Sprecherin, habe dann bei der Tagesschau moderiert, das Nachtbulletin, und bin dann einfach mit Journalisten in Kontakt gekommen. Und das war gleich zu der Zeit, als ich mich anfange, für den Nahen Osten interessieren. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist etwas, das meine Leidenschaft einfach weckt. Und bin dann zum Radio und habe SMATS gemacht, das journalistische Ausbildung. Ich habe nachher gemerkt, ich will eigentlich studieren. Ich habe sehr spät ein Studium angefangen und bin dann schrittweise der Wissenschaft nachgekommen, wo ich jetzt bin und wo ich auch sehr, sehr gern bin.
Das klingt nicht nur für mich, aber wahrscheinlich auch für ganz viele daheim nach einem unglaublich vielseitigen Leben, auch ein kosmopolitisches Leben. Sie haben jetzt vorhin schnell noch Griechenland erwähnt, wo Sie einmal gelebt haben, in den USA aufgewachsen, dann in der Schweiz gewesen. Unterdessen leben Sie in Berlin, sind immer wieder beruflich im arabischen Raum unterwegs. Was haben Sie eigentlich für ein Verhältnis zu dem Land, wo wir jetzt sitzen, der Schweiz?
Also je länger ich von der Schweiz weg bin, desto schweizerischer fühle ich mich. Also ich merke das in Deutschland ganz stark, dass zum Beispiel mein Verhältnis zu Hierarchien, zu Institutionen, Deutschland ist sehr hierarchisch im Vergleich zur Schweiz. Ich habe jetzt zum Beispiel in Genf, seit einiger Zeit bin ich so in einer unipolitischen Funktion und habe in der Schweiz halt auch viel mit Offiziellen zu tun und Politikern. Und merke, dass das schon ganz ein anderer Austausch ist. Also in Deutschland ist das viel distanzierter, formeller, teilweise auch aufblasener. In der Schweiz ist es doch irgendwie direkter und, wie gesagt, unhierarchischer. Ich bin die Kleinstaatlerin, wo sich die direkte Demokratie gewöhnt ist. Ich bin wahnsinnig schweizerisch, merke ich jetzt in ganz vielen Empfindungen.
Aber sind trotzdem froh, dass Sie nicht hier in diesem kleinen und bürgerlichen und langweiligen, sage ich, viele Deutsche zu der Schweiz.
Ja, aber das würde ich jetzt alles gar nicht sagen. Ich lebe sehr gerne in Deutschland, weil mein Job ist ganz spannend. Ich finde auch die deutsche Politik sehr spannend, auch wenn sie mir vielleicht, ich finde sie spannender als die Schweizer Politik, aber sie ist mir vielleicht auch fremder. Weil, wie gesagt, Schweizerische, da bin ich sozialisiert worden in diese Art von Institutionen und in diese Art von politischem Gebilde. Und ich finde, ich geniesse es wahnsinnig, wenn ich da bin.
Ihr Mann ist ebenfalls Schweizer. Sie haben 3 kleine Kinder, 3, 6 und 7. Was haben denn die für einen Bezug zu der Heimat von ihren Eltern?
4 inzwischen. Gestern ist sie 4 geworden. was die für einen Bezug zur arabischen Welt haben.
Nein, zu der Schweiz, von der Heimat,
nicht
von
zur arabischen Welt, ich muss nur sagen, meine Eltern, meine Kinder, das ist, ich finde das so eine Herausforderung, wenn Kinder jetzt fragen, Mami, wieso kann man nicht einfach eine Rakete auf den Gaddafi runterlassen? Das finden sie wahnsinnig interessant. Sie haben gesehen, wie der Ben Ali vertrieben worden ist, wie der Mubarak. Sie fragen, wieso jetzt so eine Welle kommt in der arabischen Welt. Was haben Kinder für ein Verhältnis zur Schweiz? Sie reden Schweizerdeutsch. Also wenn sie sie hören würden, würden sie wahrscheinlich sagen, das klingt wie Auslandschweizer. Für mich ist es schon richtig Schweizerdeutsch. Wir reden daheim Schweizerdeutsch. Und gestern hat der Mittlere gesagt, Mama, weißt, eigentlich bin ich Deutsche, ich bin da geboren. Und sie haben aber bei der WM die Schweizer Fähnchen am Auto wählen, bis die Schweiz rausgefallen ist. Und sie sind ein bisschen hier und her gerissen, aber ich glaube, sie haben schon eine enge Verbindung zur Schweiz. Wir schauen da, dass wir viele Ferien da machen. Die Großeltern sind da.
Und haben sich daran gewöhnt, dass ihre Mutter häufig weg ist, viel arbeitet, häufig im Ausland ist?
Das haben sie. Sie sind ein bisschen nervös geworden, als ich auf Tunesien bin, weil sie haben doch mitbekommen, dass es dort Demos gegeben hat. Und dann hat der Mittlere gesagt, aber Mama, Frauen haben es nicht geschlagen. Dann hat er so die Videos geschaut und hat dort einmal gefragt. Und das geht schon, weil sie haben sich daran gewöhnt und wir haben eine gute Infrastruktur in Berlin und da geht das eigentlich recht gut.
Also was heisst, sie haben eine gute
also Infrastruktur? Also wir haben eine wunderbare Kinderfrau. Und in Berlin gibt es halt Krippen, schon sehr viel früher in Kindergärten. Es ist nicht so unerschwinglich wie in der Schweiz. Und die Schule ist ganz Tagesschule mit Hortner bis 6. Also von dem her geht das alles recht gut.
Und auch das Kleinste, das jetzt 4 geworden ist, das geht schon in den Kindergarten und ist eigentlich 5 Tage in der Woche durch den Tag durch, ausser Haus.
So ist es, ja. Ja.
Sie planen schon wieder die nächste Reise in ein anderes arabisches Land.
Auf Algerien. Was mir, das muss ich jetzt auch sagen, eigentlich das Liebste ist. Ich habe zu Algerien promoviert, meine Diss geschrieben. Und ich finde Algerien so unglaublich spannend aufgrund von dieser sehr komplexen Geschichte, auch sehr gewaltsamen Geschichte. Und die Algerier haben etwas von den Franzosen, aber mit Sinn für Humor, ohne etwas aufblasen, unglaubliche Energie. Ich finde es ein ganz spannendes Volk und ich bin unglaublich gerne dort. Und die Frage ist einfach, ob ich das mal reinkomme.
Ein Visum, wo Sie nicht sicher sind, ob Sie es kriegen?
Ich habe es die letzten Jahre immer bekommen. Ich habe es einmal nicht bekommen und jetzt sind natürlich Behörden nervös und man hat mir schon angedeutet, es ging länger als die letzten Mal und vielleicht weiss ich es erst am Freitag, ob ich am Montag fliegen kann.
Isabelle Werenfels jetzt gerade schnell auf der Durchreise durch die Schweiz 3 Tage, dann geht es zurück auf Berlin und nachher weiter auf Algerien. Im Dezember letztes Jahr hat sich in Tunesien ein Mann in Brand gesetzt. Das hat zum Sturz vom Präsidenten geführt. Schlussendlich ein Staat nach dem anderen hat sich darauf auflehnen. Ich weiss, Sie haben es vorher schon gesagt, es ist unglaublich schwierig, eine Prognose zu machen. Trotzdem, zum Schluss von dieser Sendung, wo steht die arabische Welt im Dezember von diesem Jahr?
Also ich glaube, in sämtlichen arabischen Staaten, ohne Ausnahme, werden wir grössere Reformen sehen. Auch in den Staaten, wo es jetzt keine grösseren Aufstände gegeben haben die Regierungschefs schon also proaktiv Reformen eingeleitet. Es kann durchaus sein, dass der jemenitische Präsident nicht mehr da sein wird. Es kann sein, dass wir in Bahrain etwas anderes haben, nicht mehr Monarchie. Ich schließe nicht aus, dass der syrische Präsident, ich halte es für nicht ganz wahrscheinlich, aber ich schließe es auf keinen Fall aus, vielleicht nicht mehr da ist. Und im Übrigen, glaube ich, werden wir noch ganz viele Überraschungen erleben. Ich glaube, die richtig spannende Frage ist aber, werden sich die Staaten so demokratisieren, wie wir es uns vorstellen? Und da glaube ich, müssen wir auch ganz vorsichtig sein, dass wir nicht unsere Vorstellungen zu fest in die Länder hinein projizieren. Die müssen ihren Weg gehen. Sie sind auch jetzt mit diesen Revolutionen, die ausser in Libyen, auch in Libyen ist es von innen gekommen, aber jetzt mit Hilfe von außen geht es weiter. Aber in den anderen Staaten ist alles von innen gekommen. Und ich glaube, auch die zukünftigen Staatsformen werden müssen von innen kommen. Und wir dürfen gespannt sein. Und es wird sicher, würde ich jetzt sagen, erfreulicher als was wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben.
Das lassen wir, glaube ich, so stehen. Das war Isabelle Werenfels, Nahost- und Afrika-Expertin. Sie forscht für die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Sendung die gibt es auch als Podcast zum Abladen auf rs3.ch ab morgen. Und jetzt haben wir noch einen letzten Musikwunsch, den Sie mitgebracht haben. Der Lou Reed.
Ja, das Lied hat mich an die 80er Jahre in New York erinnert. Ich habe es letztens am Radio wieder gehört und einfach gefunden, dass das die Stimmung so einfängt. Wo damals für mich in New York in den 80er Jahren geherrscht hat. Und darum etwas, das nichts mit der arabischen Welt zu tun hat.
Lou Reed, Last Great American Whale. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
They say he didn't have an enemy. His was a greatness to behold. He was the last surviving progeny. The last one on the side of the world. He measured a half mile from tip to tail, silver and black, with powerful fins. They say he could split a mountain in two. That's how he got the Grand Canyon. last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Some say they saw him at the Great Lakes. Some say they saw him off of Florida. My mother said she saw him in Chinatown. But you can't always trust your mother. Off the Carolinas, the sun shines brightly in the day. The lighthouse glows ghostly there at night. The chief of a local tribe had killed a racist mayor's son. He'd been on death row since 1958. The mayor's kid was a rowdy pig. Spit on Indians and lots worse. The old chief buried a hatchet in his head. Life compared to death for him seemed worse. The tribal brothers gathered in the lighthouse to sing and tried to conjure up a storm or rain. The harbor parted. The great whale sprang full up and caused a huge tidal wave. The wave crushed the jail and freed the chief. The tribe let out a roar. Whites were drowned, the browns and reds set free, but sadly one thing more. Some local yokel member of the NRA kept a bazooka in his living room, and thinking he had the chief in his sights, blew the whale's brains out with a lead harpoon. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Last great American whale. Well, Americans don't care for much of anything. Land and water the least. And animal life is low on the totem pole, with human life not worth more than infected yeast. Americans don't care too much for beauty. They'll shit in a river, dump battery acid in a stream. They'll watch dead rats wash up on the beach and complain if they can't swim. They say things are done for the majority. Don't believe half of what you see, none of what you hear. It's like what my painter friend Donald said to me. Stick a fork in their ass and turn them over, they're done.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.